schon in den vergangenen 3 Jahrzehnten verändert hat. Das Ergebnis? Massiv. In Flüssen mit einer Durchschnittstemperatur von unter 15 Grad Celsius ist die Zahl der Fische um mehr als die Hälfte geschrumpft. Die Artenvielfalt um rund ein Drittel. Gleichzeitig beobachten die Forschenden, dass größere Arten wie Forellenbarsche und Kanalwälse, die zum Angeln und Fischen eingesetzt werden, kleinere Arten in den kalten Flüssen verdrängen. In Flüssen mit Wassertemperaturen über 24 Grad zeichnet sich ein anderes Bild ab. In den warmen Gewässern steigt sowohl die Zahl der Fische als auch die Artenvielfalt, vor allem robuste Arten, legen dann zu. Doch dieser Zuwachs darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Artenvielfalt insgesamt leidet. Eingeschleppte Fischarten und steigende Temperaturen wirken hier zusammen und verschärfen den Verlust der Biodiversität. Und schließlich sechstens, eine Studie des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde ist zum Ergebnis gekommen, dass der Klimawandel die Ausbreitung von Vibrionen fördert. Als Vibrionen bezeichnet man alle Bakterien der Gattung Vibrio. Sie treten im offenen Meer auf und kommen auch in Küsten, Brack- und Süßgewässern sowie in Gewässersedimenten vor. Man kennt gut 150 verschiedene Arten, von denen etwa 10% pathogen sind und Infektionen bei Menschen, Fischen oder Muscheln verursachen. Zu diesen zählt auch Vibrio vulnificus, der allein durch Wasserkontakt im schlimmsten Fall bis zu einer Sepsis mit tödlichem Ausgang führen kann. Diese Vibrionen kommen also schon heute vor. Menschen kommen regelmäßig mit den Erregern in Kontakt. Es kann beim Baden schon über kleinste Wunden in den Körper eindringen und auch über kontaminierte Meeresfrüchte Infektionen auslösen. In der Regel verhindert die körpereigene Immunabwehr jedoch eine ernsthafte Erkrankung. Aber Ältere und Menschen mit geschwächtem Immunsystem sind besonders gefährdet. Bleibt eine sich ausbreitende Infektion unbehandelt, verläuft sie oft rapide und schwer. Bis zu 50% der Erkrankten sterben. Ein Zehntel kann nur durch Amputation gerettet werden. Rechtzeitig erkannt, ist die Erkrankung jedoch gut mit Antibiotika behandelbar. Was nun die steigenden Temperaturen anlangt, dadurch erhöht sich die Konzentration dieser Bakterien im Wasser und mithin das Infektionsrisiko für den Menschen, die Fische und andere Tiere im Wasser.
Into the set.
Die Rolling Stones waren das, Painted Black. Und als Kontrast dazu spiele ich natürlich jetzt auch was in Weiß und das ist die Cream.
Shadows run from themselves.
Die Cream war das White Room. Und jetzt haben wir hintereinander gehört einen Song, der mit Schwarz begann und einen, der mit Weiß begann. Und jetzt wird mir wahrscheinlich wieder irgendeiner sagen, da hast du aber mal wieder richtig Schwarz-Weiß-Malerei betrieben. Wollte ich eigentlich gar nicht und habe ich, glaube ich, auch nicht. Denn mit Schwarz und Weiß kann man die Welt nur schlecht beschreiben. Weil ich vorhin von einem Fotografen gesprochen habe, der auch die ersten Farbbilder im Ersten Weltkrieg gemacht hat, muss ich dazu sagen, in Schwarz-Weiß-Bild kann man vieles gut darstellen. Ich habe selber mit Schwarz-Weiß-Bildern angefangen zu fotografieren und man kann Schwarz-Weiß manches viel besser darstellen als farbig. Aber die Welt ist nun mal auch farbig. Dazu gehört auch Weiß und Schwarz, ich weiß. Aber man kann nicht einfach etwas auf ein Weiß oder ein Schwarz reduzieren. Das funktioniert nicht. Und damit bin ich zwar nicht beim nächsten Thema, das nächste Thema ist sehr viel weitgreifender, aber ich habe anzukündigen eine Veranstaltung für den 23. Oktober um 18 Uhr im Haus Dacheröden tritt auf Professor Dr. Dr. Felix Eckert zu einer Lesung seines jüngsten Buches, das den Titel trägt Postfossile Freiheit, warum Demokratie, Umweltschutz, Wohlstand und Frieden nur gemeinsam gelingen. Felix Eckert ist Jurist, Philosoph und Soziologe und seit Anfang 2009 Gründer und Leiter der Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik. Er ist Professor für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Universität Rostock. Seine Forschungsschwerpunkte sind Fragen der humanwissenschaftlichen Nachhaltigkeitsforschung, konkret Fragen von Transformation und sozialen Lernprozessen, Gerechtigkeit, Governance und Recht, also Nachhaltigkeitsrecht, Umweltrecht und Nachhaltigkeitspolitik im Sinne einer Entwicklung von Politikinstrumenten auf internationaler, europäischer, nationaler und kommunaler Ebene. Er hat initiiert die erfolgreiche Klage vor dem Bundesverfassungsgericht und bereitete diese seit 2000 wissenschaftlich vor. Ich habe mit ihm gesprochen, um einen Einstieg in diesen Vortrag zu bekommen und habe mit ihm vor rund 10 Tagen telefoniert und ihn gefragt, welche Themen er in seinem Vortrag hier in Erfurt bringen wird. Und dieses Interview kommt jetzt.
Ich stelle in Erfurt mein Buch vor, Postfossile Freiheit, warum Demokratie, Umweltschutz, Wohlstand und Frieden nur gemeinsam gelingen. Das Buch handelt von 4 Dingen. Es handelt erstens davon zu verstehen, dass man aus den fossilen Brennstoffen aus einer Reihe von Gründen ganz schnell aussteigen muss. Und von diesen Gründen ist der Klimaschutz nur einer der Gründe. Es gibt bereits andere ökologische Probleme, die auch fossil basiert sind, wie den Biodiversitätsverlust. Und der Biodiversitätsverlust ist eher noch weiter fortgeschritten als der Klimawandel, der ist noch dramatischer. Es gibt aber auch einen Bezug der fossilen Brennstoffe zu anderen globalen Großproblemen jenseits der Ökologie. Und das ist wesentlich, dies zu verstehen, um endlich die Vorstellung loszuwerden, Postfossilität, das ist Klima und Klima als irgendwie nice to have, was schon an sich eine komische Vorstellung ist, wenn doch der Klimawandel existenziell bedrohlich ist, wegen drohender Nahrungs- und Wasserknappheit, drohender Klimakriege etc. Aber auch jenseits dessen ist Postfossilität lebenswichtig, zeitnah, weil neben den Umweltproblemen beispielsweise auch eine zukunftsfähige Wirtschaft nur postfossil funktionieren wird. Bleiben wir weiter fossil, werden uns die Kosten erschlagen. Also das werden wir beispielsweise unmittelbar beim Heizen potenziell in absehbarer Zeit merken. Was vielleicht noch gravierender ist, ohne rasche Postfossilität kommen wir dem Frieden in Europa und der Welt nicht näher, weil autoritäre, aggressive Regime, insbesondere Russland aktuell, aber auch andere, sich maßgeblich durch den Verkauf fossiler Brennstoffe finanzieren. Wir beziehen vielen nicht bewusst immer noch fossilen Brennstoff aus Russland über Umwege, beispielsweise aus Indien. Dort geht das Gas hin und kommt dann als Flüssiggas zu uns. Wir finanzieren also einen Staat, der ein Drittel seines Staatshaushalts aus dem Verkauf fossiler Brennstoffe zieht und finanzieren damit eine Aggression, die sich perspektivisch, wie vielleicht in den letzten Wochen auch der letzte zu begreifen beginnt, auch gegen uns selbst richten kann. Das ist zugleich aber nicht nur eine Gefährdung für Umwelt, Wohlstand und Frieden, es ist auch eine Gefährdung für die Demokratie, weil von autoritären Regimen auch einen Untergrabungswillen gegen unsere Demokratie sich richtet, sei es jetzt aktiv, weil in autoritären Regimen liberal-demokratische Werte als Bedrohung gesehen werden, sondern auch mittelbar, wenn beispielsweise Szenarien wie dieses drohen, dass in Ländern wie Deutschland zur Vermeidung von Konfrontationen, zum Beispiel mit Russland, autoritäre Regierungen wahrscheinlicher werden, die sich dann tatsächlich oder vermeintlich mit Staaten wie Russland besser verstehen, beispielsweise eine AfD, WSW-Regierung. Das ist der erste Komplex des Buches. Den zweiten, dritten und vierten benenne ich jetzt erstmal nur kurz. Der zweite Komplex ist zu verstehen, wie funktioniert eigentlich Wandel und warum scheitert er häufig? Also das Beispiel ist natürlich der Wandel weg von fossilen Brennstoffen, der, wie gesagt, nicht nur für die Umwelt relevant ist. Man kann aber auch nach Wandel ganz losgelöst von den fossilen Brennstoffen fragen für Demokratie. Also wie funktioniert Entwicklung hin zu Demokratie? Warum setzt sich Demokratie global nicht wirklich durch in der Menschheitsgeschichte? Das ist das zweite Kapitel. Da geht es stark darum, auch zu verstehen, wie Menschen eigentlich so ticken und dass wir ein bisschen mehr sind als nur bestimmte kulturelle Überlieferungsschichten und dass wir viele Grundeigenschaften in uns tragen, die eine offene Gesellschaft nicht unbedingt wahrscheinlicher machen und die auch rasche Postfossilität nicht unbedingt wahrscheinlicher machen. Der dritte Bereich, sowohl im Buch als auch im Vortrag, ist zu verstehen, warum Demokratie und Freiheit eigentlich normativ, also rechtlich und ethisch verteidigungswürdig sind, allerdings in einer postfossilen Neuinterpretation, die sich löst davon, Freiheit vor allem als wirtschaftliche Freiheit zu begreifen. Der vierte Bereich des Buches handelt davon, konkrete Schritte zur Rettung von Demokratie, Umwelt, Frieden und Wohlstand mit einem Fokus vor allem, aber nicht nur auf Postfossilität zu entwickeln.
Wenn Sie ein so umfassendes Programm formulieren, was sind denn die Probleme, die wir als Erste angehen müssen? Offensichtlich ist es ja so, dass die öffentliche Aufmerksamkeit nur für eine begrenzte Anzahl von Problemen gleichzeitig geschärft werden kann.
Wir haben grundsätzlich als Menschen bestimmte Eigenschaften, die es überhaupt schwierig machen, komplexe, langfristige Probleme anzugehen. Wir haben auch bestimmte Eigenschaften, die es leider wahrscheinlicher machen, dass wir uns autoritär regieren lassen von Leuten, die einfache Wahrheiten und einfache Sündenböcke präsentieren, wobei die Ursachen fürs eine wie fürs andere nur bedingt aktuelle Entwicklungen sind, wie Digitalisierung oder Globalisierung. Klar kann man sagen, die Digitalisierung wirkt sich häufig verheerend aus auf das Adressieren komplexer Problemlagen, weil wir uns zunehmend in Echokammern befinden, weil wir zunehmend online nur noch das präsentiert bekommen, was unseren bereits vorgefassten Meinungen entspricht und weil auch von Unternehmens- und Politikseite zunehmend getriggert wird, unsere Neigung im Grunde nur noch auf so leicht Fassbares zu richten, also sarkastisch gesprochen, Terrortainment läuft gut, ja, also irgendwelche drastischen Ereignisse, wo man dann irgendwie schöne Bildchen hat von wackeligen Handy-Videos und dann irgendwie irgendwas Dramatisches sieht, da gibt es dann sofort eine Sondersendung, auch in öffentlich-rechtlichen Sendern drüber und komplexere Zusammenhänge, da reicht die Aufmerksamkeitsspanne der Digitalisierung nicht mehr, könnte man sagen, diese Zusammenhänge beleuchte ich auch alle, aber was ich viel wichtiger finde, es gibt bestimmte menschliche Grundeigenschaften, die eben ansprechbar sind, zum Beispiel durch diese aktuellen Digitalisierungsentwicklungen, die das Problem erst wirklich erklären. Und diese Grundeigenschaften sind wichtig, sowohl bei uns allen, als auch bei Menschen in der Politik oder Menschen in Unternehmen oder auch in den Medien oder in der Wissenschaft. Ich präsentiere eigentlich drei zentrale Einsichten dafür, ob jetzt Wandel gelingt oder nicht. Die erste Einsicht ist, Wandel findet immer im Wechselspiel verschiedener Beteiligter statt. Deswegen ist es eine müßige Henne-Ei-Diskussion, jetzt vor allem zu schauen auf einzelne Akteure, die Politik oder die Unternehmen oder die dummen, in Anführungszeichen, dummen Verbraucherinnen und Verbraucher, die interagieren. Also nur die Interaktion verschiedener Beteiligter erklärt die Lage, in der wir sind und nur gemeinsam kommen wir da auch raus in einem Wechselspiel von Akteuren. Die zweite zentrale Erkenntnis, deprimierend für Menschen, die wie ich im Bildungssystem arbeiten, Bewusstseinswandel ist nicht die Lösung allein. Bewusstsein als Überschrift über Fakten, Wissen und Werte ist zwar ganz nett, aber wenn wir mal die einfachste verhaltenswissenschaftliche Methode an, mein gesamtes Konzept ist eine Kombination aus eigentlich allen Disziplinen, die sich mit Verhalten beschäftigen und allen dazu erprobten Methoden. Wenn wir die einfachste Methode an den Blick in den Spiegel, Fakten, Wissen und Werte haben wir beispielsweise beim Klimaschutz massig, trotzdem haben wir in einem Land wie Deutschland einen riesigen ökologischen Fußabdruck. Da sieht man unmittelbar, da spielen andere Faktoren häufig eine größere Rolle. Und das ist die dritte verhaltenswissenschaftliche Einsicht. Häufig sind wir stärker beeinflusst als von Fakten, Wissen und Werten, zum Beispiel durch Eigennutzenkalküle. Wobei wir es, wie gesagt, wir alle, Leute in der Politik, in Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger, Eigennutzenkalküle und Emotionen, Bequemlichkeit, Gewohnheit, Verdrängung, die Neigung zu Unterkomplexität, die Neigung zu Ausreden und auch Normalitätsvorstellungen. Ich rede nicht von Normvorstellungen, das wären wieder Werte, sondern Normalitätsvorstellungen. Ist doch normal, eine fossilintensive Lebensweise zu führen. Klar, fliege ich im Jahr dreimal in Urlaub, wenn ich es mir leisten kann. Klar, fahre ich jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit. Klar, will ich eine immer größere Wohnung haben und will die schön mit meinem Gas beheizen, was doch bisher immer so billig war. Unter welchen Bedingungen, dass wir damit auch früher schon den autoritären russischen Staat finanziert haben und nebenbei das Klima ruiniert haben, das hört man nicht so gerne. Das kann man verdrängen. Da macht man, wenn man dann schon aufs Klima kommt, dann irgendjemand anderen verantwortlich. Das sind doch die Chinesen oder die USA. Als hätten wir einen kleinen ökologischen Fußabdruck in Europa. Den haben wir natürlich nicht. Kurz und gut, man kann erklären, warum Wandel schwierig ist. Man kann mit den gleichen, mit diesen drei verhaltenswissenschaftlichen Grundeinsichten auch erklären, warum Demokratie historisch fast nie stattfindet. Also wenn ich die gesamte Geschichte von Staatlichkeit angucke, ist praktisch nie demokratisch regiert worden. Nur jetzt in den letzten 100, 200 Jahren ab und zu. Aber selbst heute ist im substanziellen Sinne Demokratie ja eher die Ausnahme. Es passen autoritäre Herrschaftsformen schlicht häufig besser zu unserer emotionalen Grundausstattung. Da wird dann eben Stimmung gemacht gegen irgendwelche Sündenböcke. Es sagen einzelne starke Führungsfiguren, was Sache ist. Wir müssen uns nicht so viele Gedanken machen. Wir können vieles verdrängen. Das ist alles wahnsinnig bequem. Insofern erklären bestimmte menschliche Grundeigenschaften, wenn wir die Verhaltensforschung insgesamt betrachten, ganz gut, warum Demokratie prekär ist, warum Postfossilität schwer zu erreichen ist, was bereits wieder interagiert, aber auch das ist ein durchgehender Fall in meinem Buch, warum Frieden leider häufig nicht etwas ist, was typischerweise ewig dauert. Das ist alles nicht fatalistisch, das ist zunächst mal eine Feststellung darüber, wo wir stehen und wie schwierig es ist, uns da wegzubewegen. Das heißt nicht, dass Wandel nicht grundsätzlich möglich ist. Natürlich gibt es eine menschliche Lernfähigkeit, die müsste allerdings eben unterschiedliche Arten von Akteuren erfassen, die im Wechselspiel sich aus der Situation rausbewegen müssten. Und es ist mehr nötig an Motivation als bloß Faktenwissen und Werthaltung. Davon haben wir bereits eine ganze Menge.
Wenn Sie das alles schildern im Zusammenhang, bleibt jedenfalls aus meiner Sicht, der ich mir das anhöre, der Eindruck, dass das ein riesengroßer Haufen ist von Problemen, vor denen ich stehe, und ich deswegen eher dazu neige zu sagen, das ist alles zu groß und zu viel für mich. Haben Sie Empfehlungen, die an den Einzelnen, an den Politiker, an den Wirtschaftsmanager, um zu sagen, wir können dazu kommen, gemeinsam diesen Weg zu beschreiten?
Also es ist ja nicht so, dass bisher gar nichts passiert. Es laufen ja Veränderungsprozesse. Allerdings gerade jetzt in letzter Zeit gibt es auch wieder Entwicklungen, die nicht nur verlangsamt sind, sondern sogar geradewegs in die Gegenrichtung gehen. Wenn wir uns beispielsweise die Entwicklungen in den USA, aber teilweise auch in der EU und in Deutschland ansehen. Ja. Es ist schon so, dass, auch wenn es um bestimmte menschliche Grundeigenschaften geht, eben die äußeren Umstände heute alles nochmal besonders schwierig machen. Wir sind zunehmend eben auch konditioniert anknüpfen an unsere Grundverfassung darauf. Es wird im Grunde auch Unterkomplexes angesprochen. Politik benennt grundlegende Probleme höchstens noch, aber eigentlich wird alles idealerweise nur noch verhandelt in irgendwelchen kleinen Beispielen, die im Grunde die Komplexität der Probleme aber gar nicht ausdrücken, mit denen man Stimmung machen kann, mit denen man manipulieren kann, oder in irgendwelchen Framings, dass also bestimmte Dinge, bestimmte Begriffen belegt werden, dann irgendwelche Emotionen in uns wecken. Aber die wirkliche Bereitschaft bei allen Beteiligten, jetzt fundamental komplexe Dinge anzugehen, die ist leider sehr begrenzt. Selbst an der Stelle, wo man sagen könnte, es ist doch eigentlich einsichtig, dass die fossilen Brennstoffe in so vielen Hinsichten schädlich sind, da müsste man doch mal rangehen. Reicht unser aller Begeisterung daran zu gehen? Leider meistens nicht. Wir haben, wenn Sie jetzt nach konkreten Empfehlungen fragen, natürlich grundsätzlich die Möglichkeit, eine Politik der Postfossilität zu formulieren. Auf dem Weg dahin war die EU ja eigentlich auch, sie ist es irgendwie immer noch, aber halt viel zu langsam gemessen daran, dass wir allein schon aus friedens- und demokratiepolitischen Gründen, aus Wohlstandsgründen im Grunde zeitnah postfossil werden müssen, aus ökologischen Gründen auch. Ich skizziere im Kapitel 4 des Buches, es hat ja in 4 Kapitel entlang der 4 Themen auch konkrete Wege, wie man Postfossilität in der EU und befreundeten Staaten beschleunigen könnte, wie man Wege findet, um andere Staaten da einzubeziehen. Das wird aber eben auch nur kommen, wenn aus der Gesellschaft heraus viel Druck in die Richtung ist. Momentan ist eher viel Lethargie da. Wir alle sind aber relevant als sowohl als Produzierende teilweise, vor allem aber als Konsumierende und auch als Beteiligte am politischen Diskurs. Egal, ob ich jetzt zur Wahl gehe oder nicht, ob ich in Partei gehe oder nicht, ob ich in Verbände wie meinen BUND Sachsen, wo ich der Vorsitzende bin, gehe oder nicht. Wir haben immer Möglichkeiten, ja, sowohl politisch als auch eben als Konsumbürgerinnen und Bürger, uns zu betätigen und Wege in Richtung Postfossilität zu gehen. Also wenn es jetzt konkret um den Konsum geht, ich brauche kein eigenes Auto. Ja. Und wenn ich Auto fahre, das kann das mit Carsharing und einem E-Auto auf der Basis von 100% erneuerbaren Energien sein. Ich muss nicht in Urlaub fliegen, ich muss nicht meine Wohnung immer größer machen, wenn ich Eigentümer bin. Kann ich versuchen, auf erneuerbare Energien umzusteigen. Beim Strom kann das jeder, auch unabhängig davon, ob ich Eigentümer bin oder nicht. Ich kann, wenn ich jetzt die Umweltprobleme mal allein im Blick habe, Klima, Biodiversität und so weiter, außerdem meinen Anteil an tierischen Nahrungsmitteln drastisch reduzieren und so weiter. Also wir haben erhebliche Möglichkeiten. Gleichzeitig konstatieren wir, dass, auch wenn es natürlich Wandlungsprozesse gibt, dass es bisher deutlich zu langsam geht und die Situation dabei ist, dramatisch zu werden.
Sind Sie Optimist?
Was ist ein Optimist? Was ist ein Pessimist? Ich springe nicht aus dem Fenster. Ich habe grundsätzlich eher gute als schlechte Laune vom Naturell her. Die Situation ist schon, wenn ich jetzt in meiner Lebensspanne seit 1972 denke, insgesamt dabei, trotz einiger positiver Schritte, sich insgesamt in eine sehr gefährliche Richtung zu entwickeln. Mette Frederiksen, die dänische Premierministerin, hat schon recht, dass wir allein demokratie- und friedenspolitisch in der möglicherweise gefährlichsten Situation seit dem Zweiten Weltkrieg sind.
Dann hoffen wir mal, dass es Ihnen in der nächsten Woche gelingt, ein wenig Optimismus zu verbreiten, den Sie haben und den Sie gerne sicher weiter verbreiten möchten. Die Veranstaltung findet statt am 23. Oktober um 18:30 Uhr im Haus Dacher-Röden, Anger 37 in Erfurt. Und Herr Professor Dr. Felix Eckhardt wird den Vortrag halten und anschließend zur Diskussion zur Verfügung stellen. Herr Professor Eckhardt, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ich freue mich sehr drauf.
Eins habe ich in dem Interview noch vergessen zu sagen: Der Eintritt ist kostenlos und die Veranstaltung wird gefördert vom Land und durchgeführt. Es ist eine Kooperationsveranstaltung vom BUND Thüringen und vom DGB Bildungswerk Thüringen. Nochmal: 23.10. 18 Uhr ist Einlass, 18:30 Uhr fängt es an. Die Bar wird geöffnet sein, man kann sich also auch was zu trinken kaufen und das Ganze ist kostenlos und die Diskussion danach ist natürlich auch möglich. Und Professor Eckhardt freut sich darauf, hat er gerade eben gesagt. Ich hatte über Weiß und Schwarz geredet und Grau und Farben und ich habe einen Song gefunden, der eine Kombination von Farben und Schwarz hat und das ist unser Lokalmatador hier, Farben leuchten schwarz.
Es ist nur einer dieser Tage, morgen schon passé. Ich rede mich in Rage, erfülle die Klischees. Einer dieser Tage wird schon wieder gehen. Wahrscheinlich nur eine Phase, morgen schon passé. Ich fahr im Tunnel, drück aus Gas 200 km/h. Meine Farben leuchten schwarz heute Nacht. Ich fahr im Tunnel, drück aufs Gas. Mond spiegelt sich im Lack. Meine Farben leuchten schwarz heute Nacht. Heute falsches Bein. Ich muss alleine sein. Nur ein Tag oder zwei. In meiner Brust ein Stein. Im Bauch Hefgeist. In meinem Kopf Rotwein. Es ist nur einer dieser Tage. Morgen schon passé. Ich rede mich in Rage. Erfülle die Klischees. Einer dieser Tage wird schon wieder gehen. Wahrscheinlich nur eine Phase. Morgen schon passé. Ich fahr im Tunnel, drück aufs Gas, 200 km/h. Meine Farben leuchten schwarz heute Nacht. Ich fahr im Tunnel, drück aufs Gas, Mond spiegelt sich im Lack. Meine Farben leuchten schwarz heute Nacht. Farben leuchten schwarz. Meine Farben leuchten schwarz heute Nacht.
Stirnfalten, die mich weggehen. Rückspiegel kann ich wegsehen. Im Kopf beschissenes Tag-Team. Zigarettenkette wegziehen. Ich hab Ticks ohne Uhr. Tourloch ohne Tour. Auf meinem Kühler sitzt nur ne Witzfigur. Ich brauche Bass. Tiefe Frequenz. Ich gebe Gas. Die Karre glänzt. Und auf dem Gehweg wirbeln Zeitschriften. Digga, ich drück drauf, bis alle Lichter einen Schweif bilden. Einer dieser Tage, morgen schon passé. Ich rede mich in Rage, erfülle die Klischees. Einer dieser Tage wird schon wieder gehen. Wahrscheinlich nur eine Phase, morgen schon passé.
Ich fahr im Tunnel, drück aufs Gas, 200 km/h. Meine Farben leuchten schwarz heute Nacht. Ich fahr im Tunnel, drück aufs Gas, Mond spiegelt sich im Lack. Meine Farben leuchten schwarz heute Nacht. Farben leuchten schwarz. Mond spiegelt sich im Lack. Meine Farben leuchten schwarz heute Nacht.
Die Farben, die schwarz leuchten, waren das von Mark Forster, Clouseau. Und nun endlich habe ich die Gelegenheit, von Schwarz wieder ins Farbige umzuschwenken und ich wähle noch einmal Rot und endlich, ich hatte es ursprünglich ja schon so vorgesehen, dass schon angekündigt, dass ich diesen Song spielen würde, habe ich Lady in Red von dem Geburtstagskind heute, Chris de Burgh.
Shine so bright. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance. They're looking for a little romance, given half a chance. Now, I have never seen that dress you're wearing, all the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind. Lady in red is dancing with me. Cheek to cheek, there's nobody here. It's just you and me. It's where I wanna be, but I hardly know. Seen you shine so bright. You were amazing. never seen so many people wanna be there by your side. And when you turn to me and smile, you took my breath away. I have never had such a feeling of complete and utter love as I do tonight, lady.
Chris de Burgh, Lady in Red. Und von Lady in Red komme ich auf die Dame, mit der ich ein Interview geführt habe, zu dem ich jetzt überleiten möchte. Am 24. Oktober, nämlich also am Freitag der kommenden Woche, findet in der Studiobox des Theaters eine Veranstaltung statt, die wie folgt beschrieben ist. Kaffee Kaktus, lange Nacht der Geschichten. Im erläuternden Text heißt es dazu: Das freie mündliche Geschichtenerzählen ist die kleinste Form des Theaters. Antje Horn und ihr Narrare-Team bringen mehrsprachige, kunterbunte Geschichten auf die Bühne. Darunter konnte ich mir noch nicht so übermäßig viel vorstellen, und um entscheiden zu können, ob mich das wohl interessieren würde, habe ich kurzerhand die Kuratorin Antje Horn ins Studio eingeladen, um meine und hoffentlich auch eure Neugier befriedigen zu können, was denn da wohl angeboten werden wird. Am Montag habe ich mit ihr also über diese kleinste Form des Theaters das folgende Gespräch geführt. Mir gegenüber sitzt Antje Horn, die Kuratorin eines Festivals, das heißt Narrare Festival, und wird schon wie lange durchgeführt?
Dieses Jahr ist das 8. Mal. Also es gab durch Corona eine Pause. 2018 war das erste Mal.
Und das war schon immer auch unter anderem hier in Erfurt?
Nein, in Jena. Da gab es die Geburt. Ja. Da komme ich her. Und da gab es das erste Festival. Und letztes Jahr waren wir zum ersten Mal in Erfurt. Und dieses Jahr sind wir in Erfurt und Rudolstadt und Jena sowieso.
Und wir unterhalten uns jetzt über die Frage, was ist das eigentlich, die lange Nacht der Geschichten? Das knüpft an solche Veranstaltungen wie die lange Nacht der Wissenschaft und die lange Nacht der Museen und so etwas an. Ist das auch sowas?
Ich kann gar nicht sagen, wie ich auf die Idee kam, dass es auch die lange Nacht heißt. Es gibt jetzt tatsächlich viele lange Nächte. Ja. In Jena ist das so, in Erfurt wahrscheinlich auch.
Ja, natürlich.
Aber eigentlich ist es für mich immer der Höhepunkt des Festivals gewesen, weil wir sind eine Woche gemeinsam unterwegs, mehrere Erzähler und Erzählerinnen unterschiedlichster Nationalitäten, und an einem Abend kommen wir alle zusammen. Und jeder von uns erzählt ein oder zwei Geschichten. Mhm. Und manche auch erzählen wir auch zusammen, also bilingual, im Tandem oder im Trio.
Ja.
Genau.
Das Ganze knüpft ja an eine uralte Tradition in der Gesellschaft, nämlich Geschichten zu erzählen, solange man sie nicht aufschreiben konnte, weil man noch nicht schreiben konnte, weil es noch keine Schreibmaterialien gab und so etwas. Da wurde immer erzählt. Und das ist eine uralte Tradition der Wiedergabe von Geschichte.
Ja, der Wiedergabe von Geschichten, aber auch Wissen. Also Erzähler waren ja unterwegs und sind von Dorf zu Dorf gezogen und haben Nachrichten weitererzählt. Also es war Zeitung, es war aber auch Wissensvermittlung. Also manche Sachen wurden ja auch erklärt, wie richtig oder falsch, kann man sich drüber streiten, warum die Sonne morgens aufgeht und abends untergeht. Es gibt zu allem Geschichten und irgendwann wurden die natürlich aufgeschrieben, aber es gibt diese uralten Geschichten, die aus der oralen Tradition kommen. Insofern ist das ein ganz alter Berufsstand.
Ein ganz alter Berufsstand, der aber im Grunde genommen bis heute ja wohl weitgehend ausgestorben ist oder jedenfalls in Vergessenheit geraten ist, sagen wir mal besser so. Das Ganze hat sich, also für mich jetzt zum Beispiel, in der Familie fortgesetzt, in der Tradition, den Kindern vorm Zuschlafengehen oder mit dem Zuschlafengehen vorzulesen. Weil man selber keine eigenen Geschichten hat, musste man sie vorlesen.
Ja, es ist tatsächlich in Deutschland ist das so, dass das ausgestorben ist, so ein bisschen, dass dieses freie Erzählen ist durch das Vorlesen ersetzt worden, aber es ist nicht überall so. Also wenn man nach Irland schaut zum Beispiel, da gibt's ja bis heute die Ceilidhs, da treffen sich die Leute, feiern und jeder muss ein Lied singen oder eine Geschichte erzählen. Und in Norwegen kann man oder auch in Nordamerika kann man Storytelling richtig als Kunstform studieren, so wie man hier Schauspiel studieren kann. Also es gibt durchaus Länder, wo das nicht so fremd ist wie hier in Deutschland. Wenn ich sage, ich bin Geschichtenerzählerin, dann gucken die Leute mich immer verwirrt an. Oder wenn ich irgendwo zum ersten Mal hinkomme, bekomme ich auch immer einen Sessel und einen Tisch und eine Leselampe. Und braucht es aber gar nicht, ne? So,
Eine Leselampe, ja, das ist schön. Schon dieser Begriff zeigt, dass es etwas anderes ist. Ihr macht das Ganze jetzt in verschiedenen Sprachen. Welche Idee steckt dahinter?
Die Idee, das in verschiedenen Sprachen zu machen, ist einmal, dass ich beschäftige mich ja jetzt schon lange mit diesen Geschichten, die aus der oralen Tradition kommen. Und da kann man oft gar nicht sagen, woher kommen die eigentlich? Also die Rotkäppchen-Version, die gibt's in Südamerika genauso oder Aschenbrödel-Varianten, wie es die in Italien gibt. Mhm. Und Geschichten sind so auf Wanderschaft und heutzutage sind auch die Menschen unglaublich auf Wanderschaft. Viele haben ihre Heimat verlassen, müssen woanders Wurzeln schlagen. Und mit Geschichten ist das auch so. Da bleibt oft das Kernthema erhalten, aber die Bilder sind ein bisschen anders, ne? Und aber die Botschaften sind oft ähnlich. Und mit dem gemeinsamen Erzählen, für mich ist das immer, ja, man kreiert, das kann man auch mit Musik machen, ne? Wenn man mit Musik aus aller Welt Konzerte spielt. Aber für mich ist es halt das Geschichtenerzählen, weil das mein Beruf ist. Man schafft halt Räume, in denen alle für eine Weile miteinander zu Hause sein können und sich gegenseitig zuhören.
Ja.
Und das finde ich sehr schön. Und diese Technik des mehrsprachigen Erzählens, das können sich viele nicht vorstellen. Die denken auch immer, wir übersetzen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir die Sprachen während des Erzählens wechseln und die Geschichte läuft immer weiter. Und das Spannende ist, dass alle Leute denken, wow, ich wusste ja gar nicht, dass ich Türkisch verstehe. Oder also es ist für beide gleichermaßen verständlich und bleibt dynamisch, was es nicht wäre, wenn wir immer nach drei Sätzen eine Pause machen und dann wird übersetzt, sondern wir erzählen immer weiter. Das muss man, glaube ich, wirklich mal erlebt haben. Das ist schwer zu erklären, aber es ist ein ganz dynamisches Miteinanderspielen. Also wir stehen und laufen oft dabei miteinander rum und werfen uns die Bälle zu in den verschiedenen Sprachen. Wir müssen natürlich die Geschichten alle gut kennen.
Also ihr erzählt die Geschichte nicht in dem Moment, in dem sie euch in den Kopf kommt, sondern das ist eine Geschichte, die gibt es vorher und die erzählt ihr.
Genau, wir verabreden uns natürlich dann auch für diese Geschichte. Ich zum Beispiel mit meinem niederländischen Kollegen, wir wissen, welche Geschichte wir erzählen und wir proben auch mal, aber wir haben keinen festen Text in dem Sinn. Wir haben ein Storyboard und wir erzählen die Bilder der Geschichte und nehmen gegenseitig ab. Es ist viel Improvisation, aber die Geschichte steht fest.
Ach so, also ich hatte das zunächst so verstanden, dass das wirklich frei im Moment entsteht. Das ist nicht so.
Das gibt's auch, aber das würde ich nicht mehrsprachig machen. Dazu verstehe ich zu wenig Arabisch
oder Spanisch. Das wäre jetzt dann die nächste Frage gewesen. Ja. Klar, natürlich. Mhm. Ach so, also es gibt ein Gerüst einer Geschichte, die mit mehreren Sprachen ineinander, hintereinander weg erzählt wird.
Also an dem Abend jetzt in Erfurt wird es so sein, dass es eine Rahmengeschichte gibt, die wir alle zusammen erzählen, auch mit dem Musiker, die rahmt den Abend ein und dazwischen gibt es viele kleine Geschichten, nochmal aus verschiedenen Ländern und auch in verschiedenen Kombinationen. Also das mal erzählt auch die deutsch-spanische Erzählerin alleine eine Geschichte, dann gibt es wieder deutsch-arabisch eine Geschichte zu zweit. Also wir wechseln.
Das klingt unheimlich spannend und dynamisch.
Kommen
und vor
Sie
allen
vorbei.
Dingen stelle ich mir das deswegen interessant vor, weil man auf diese Art und Weise eine Geschichte mit unterschiedlichen Sprachmelodien, die ja die Sprachen sind, erfährt.
Ja, ja, das ist was ganz anderes. Und für mich ist es auch immer spannend, die Kollegen und Kolleginnen, die damit am Start sind, die sprechen alle sehr gut Deutsch. Und ich kenne sie auch, wenn sie im Deutschen ihre Geschichte erzählen. Aber sobald sie in ihre Muttersprache gehen, passiert nochmal was ganz anderes auf der Bühne. In der Körperlichkeit von den Bildern, die entstehen.
Ja.
Es ist ganz, ist viel größer, die Welt.
Okay.
Die da entsteht.
Also im Grunde genommen kann man eine neue Form von Kultur an diesem Abend, an diesem 24. Oktober hier in Erfurt erfahren, wenn man ins Theater kommt.
Ja, also für mich ist es immer Theater und doch kein Theater. Es ist so die allerkleinste Form des Theaters. Wir haben kein Bühnenbild, wir haben keine Kostüme. Wir brauchen gutes Licht und guten Ton.
Ich wünsche euch viel Erfolg an diesem Abend in Erfurt und natürlich auch an den anderen Abenden in Rudolstadt und in Jena.
Ja, ganz vielen Dank. Ciao.
Antje Horn war das, mit der ich da gesprochen habe, über die lange Nacht der Geschichten. Und ist das nicht eine faszinierende Idee, so etwas zu hören allein muss schon ein tolles Erlebnis sein und sich vorzustellen, wie das dann da in diesem Theater abläuft, auch. Ich habe leider keine Möglichkeit hinzugehen, aber für alle, die sich dazu entschließen können, nach diesem Gespräch sich eine Karte zu kaufen, wünsche ich viel Vergnügen und natürlich auch viel Spannung, wie das auf einen selber wirkt. Und der eine oder andere wird vielleicht abgehetzt sein und eine Taxe nehmen dahin, weil es sonst zu knapp würde. Und dafür habe ich Joni Mitchell ausgesucht.
Up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half just to see 'em. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Go, that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? We paid paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot.
Too young to be singing the blues. So goodbye, yellow blue road, in the dark clouds of society how. You can't plant me in your penthouse. I'm going back to my plow. Back to the howling old owls, hunting a hornet back toe. Oh, I found the side of my future lies beyond the yellow big road. Do you think you'll do then? I bet they shoot down the plane. It'll take you a couple of vodka and tonics to set you on your feet again. Maybe you'll get a replacement. There's plenty like me to be found. Mongrels who ain't got a penny, sniffing for tips like you.
Das waren die beiden Songs, die der Rubrik Yellow gewidmet waren. Einmal Joni Mitchell, Big Yellow Taxi, und zum anderen Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. Und unversehens sind wir praktisch 5 Minuten vor Ende der Sendung angekommen und ich habe noch so viele Mitteilungen, die ich hier unterbringen könnte über Geburtstage, die gefeiert werden könnten und ähnliches mehr. Das lasse ich jetzt aber ganz überwiegend. Ich spiele langsam mal an den letzten Song, den ich hier habe. Das ist auch ein Instrumental im Wesentlichen, Peter Green. Slabo Day spielt da im Hintergrund so langsam an und ich kann noch vielleicht das eine oder andere an Veranstaltungen mitteilen. Wer heute noch nichts vorhat, nur zum Beispiel, es gibt in Erfurt ja immer was, im 10. Krimi-Festival wird gelesen Jan Beck Dorn in der Buchhandlung Peter Knecht um 19.30 Uhr. Um 20 Uhr, auch heute wiederum, tritt auf Tom Hengst im Kalif Storch. im Museumskeller morgen Abend 20 Uhr Eric Fish and Friends und Gäste. Seit 25 Jahren frönt Eric Fish nun seiner Leidenschaft der akustischen Liedermacherei. Und er tritt auf morgen Abend. Und ein schöner Untertitel, den könnt ihr am Donnerstag, also morgen Abend, genießen, 20.15 Uhr im Club Franz Mehlhose in der Löberstraße 12, Sebastian 23. Der Untertitel, den finde ich großartig, die schönsten Untergänge der Welt. Und alles Weitere wird dann vielleicht Christine, die morgen diese Sendung hier machen wird, euch verklickern. Sie hat auch ein wunderbares Programm. Es lohnt sich reinzuhören. Sie hat mir hier aufgeschrieben, sie macht ein Interview oder hat ein Interview. Erfurt gedenkt der Opfer rechter Gewalt am 18.10. Sie hat einen Beitrag aus dem Zettelkasten. Sie hat natürlich eine Rubrik Filme der Woche. Und sie hat schließlich noch ein Interview zu einem Schlafkonzert am 17. Oktober mit Heinrich Lenz. Ein Schlafkonzert, in dem man, so stelle ich mir das jedenfalls vor, ich weiß nicht, was sich genau dahinter verbirgt, aber ein Schlafkonzert ist für mich eins, da schläft man und hört man Musik. Also wenn ich abends mein Radio anmache und darüber einschlafe, dann ist das für mich sowas wie ein Schlafkonzert. Aber ich bin ganz sicher, das ist nicht damit gemeint. Alles Weitere dann morgen. Reino verabschiedet sich mit diesen Worten von euch, wünscht euch einen schönen Resttag, wünscht euch gute Laune vor allen Dingen, bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Tschüss.